Micro Europa.
Sounds.
Moderno.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Como eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96.6. Das Thema unserer heutigen Sendung: die Sehnsucht nach einer verlorenen Heimat. Palästinensische Identität in Deutschland zwischen Trauma und Tabu. Am Mikrofon Katharina Mansour. In Deutschland leben schätzungsweise 200.000 Menschen mit palästinensischem Hintergrund. Vor allem Berlin beheimatet die größte palästinensische Community außerhalb der arabischen Welt. Palästinensische Stimmen sind in der deutschen Öffentlichkeit und vor allem in der Debatte um den Nahostkonflikt hingegen verhältnismäßig wenig zu hören. Auf den Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023, bei dem 1200 Israelis getötet worden sind, reagiert Israel mit einer andauernden militärischen Operation im Gazastreifen, durch die bisher über 45.000 PalästinenserInnen getötet worden sind und 91% der Bevölkerung akuter Hungersnot ausgesetzt sind. Wie die aktuellen Waffenstillstandsverhandlungen langfristig weiter verlaufen, bleibt unklar. Auch im Westjordanland ist die Situation für die palästinensische Bevölkerung unter israelischer Militärbesatzung zunehmend angespannt. In Deutschland gibt es eine klare Linie. Der größte Teil der deutschen Öffentlichkeit sowie die Bundesregierung zeigen sich solidarisch an der Seite Israels. PalästinenserInnen, die hier leben, fühlen sich oft missverstanden. Ich habe in Tübingen und Stuttgart im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit PalästinenserInnen der ersten Generation in Deutschland gesprochen und außerdem die Friedensaktivistin Sumaya Farhat Nasser interviewt. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass dieser Beitrag vordergründig dazu dient, persönliche Geschichten zu erzählen und nicht ein Grundverständnis der politischen oder historischen Situation zu vermitteln.
Wir machen das Arabische Filmfestival schon seit 20 Jahren. In diesem Jahr war besonders aufgrund der neuen Entwicklungen seit einem Jahr im Nahost, in Palästina besonders, Libanon, und wir hoffen, dass es nicht weitergeht. Es war nicht einfach unter dieser Umstände das Festival zu organisieren, aber es war auch wichtig, das Festival durchzuziehen und die Botschaft des Dialogs und Verstanden mit der arabischen Welt auch voranzutreiben.
Die Sehnsucht nach Palästina ist groß, insbesondere auch für die zweite Generation. Und es freut mich auch, dass wir das palästinensische Thema und das arabische Thema, nicht nur das palästinensische Thema, auch dann in die deutsche Gesellschaft reinbringen, in eine Form, die dann auch anders ist als nur Demonstrationen und Umzüge durch die Innenstädte. Dann durch das kulturelle Leben auch das Austausch besser sein kann.
Die Leute brauchen diese Informationen, die Diskussionen, das Festival als Ort der Begegnungen und des Miteinanders, das kam bestens an, und sowohl in der arabischen Gemeinde, beim Team als auch bei den Besuchern.
In den Medien wird Palästina mit Gewalt und mit Besatzung betrachtet, wo wir auch das palästinensische Volk hat auch eine Kultur, die dann verwurzelt ist in dem Land. Die Palästinenser sind nicht erst seit 100 Jahren in dem Land, sondern haben da auch Kultur und ihre Identität sehr stark in dem Land. Und diese spiegelt sich dann in Form von kulturellen Ereignissen, von Filmen, von Kultur und so weiter und so fort.
Das waren Adwan Taleb und Fadi Al-Masri vom Arabischen Filmfestival Stuttgart-Tübingen. In diesen Zeiten ist es für die palästinensische und auch allgemein die arabische Community sehr wichtig, zusammenzukommen. Auch ich habe einen persönlichen Bezug zu Palästina und meiner Identität. Aufgewachsen bin ich im Südschwarzwald. Meine Mutter ist Deutsche und mein Vater ist Palästinenser aus Israel. Dass auch ich einen israelischen Pass habe und meine Verwandtschaft in Haifa lebt, während sie die arabische Kultur durch Sprache, Musik und Essen auslebt, hat in meinen Begegnungen in Deutschland oft für Verwirrung gesorgt. Mein Vater hat sich selbst lange Zeit nicht als Palästinenser bezeichnet, vor allem nicht in Deutschland. Seit über 30 Jahren lebt er nun hier und merkte, dass er mit der Bezeichnung »arabischer Christ aus Israel« in Deutschland die meiste Akzeptanz erfährt. Ein Beispiel, das auch den Identitätskonflikt vieler PalästinenserInnen durch ihre Vertreibung und die Zerstreuung ihrer Kultur widerspiegelt. Seit etwa 2 Jahren besitzt mein Vater zusätzlich auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Seitdem bezeichnet er sich bewusst als Palästinenser, der in Deutschland lebt. Das zeigt, es gibt also nicht nur die eine palästinensische Identität, sondern ein Volk mit vielfältigen Religionen, Schicksalen und Erfahrungen. Das mangelnde Wissen über palästinensisches Leben hat mich dazu bewegt, mit PalästinenserInnen in Deutschland zu sprechen und ihren Geschichten eine Stimme zu geben, weg vom medial polarisierten Bild dieser Bevölkerungsgruppe. Bei einem Kulturabend des Arabischen Filmfestivals in Stuttgart habe ich mich mit 3 jungen Frauen unterhalten. Sie sind alle Palästinenserinnen, jedoch aufgrund von Flucht und Vertreibung an verschiedenen Orten aufgewachsen. Doch eins verbindet sie: eine gemeinsame Erinnerung und eine starke Verbundenheit zu ihrer Herkunft.
Hallo, ich bin die Shadia Tarak. Ich bin Palästinenserin, aber ich bin in Syrien geboren. Mein Opa und Oma, sie waren nach Syrien geflüchtet 1948. Und dann wir sind in Syrien. Und danach bin ich nach Deutschland gekommen, 2017. Und ja, ich bin heute beim Arabischen Filmfestival, weil das ist wichtig von uns als Palästinenserin. Wir bleiben in unserer Kultur, unsere Essen, unsere Kleidung. Und das ist wichtig von uns eigentlich, weil wir haben kein Land. Oder haben wir Land, aber das Land ist schon weg. Deswegen müssen wir immer in Kultur bleiben, unsere Kultur.
Worauf freust du dich am meisten beim diesjährigen Arabischen Filmfestival?
Wegen verschiedenen Filmen. Und es gibt so viele Filme aus Palästina. Zum Beispiel, vorgestern haben wir einen Film, das ist Beziehung zwischen Palästinensern und Juden. Wir gucken immer Filme über Krieg oder so. Aber dieses Mal war anderes. Wie leben die Leute in Palästina, wirklich in Israel? Und welche Situation haben sie? Das war richtig, richtig schwierig.
Wie war es für dich dann, so einen Film anzuschauen? Was hat das mit dir gemacht? Welche Gefühle hat das ausgelöst?
Ja, dieser Film war zum Beispiel ein bisschen sauer, weil sie wohnen zusammen, alles ist in Ordnung. Und danach kam die Geschichte. Und das war schwierig. Und ich auch war, das Film war aus in Haifa. Ich komme aus Haifa. Ich habe die also Fotos gesehen. Also in Haifa, es war richtig schön. Es war sehr traurig. Ich war nie in Haifa. Deswegen, ich habe also und meine Stadt gesehen, nur im Film. Und hat richtig ein bisschen traurig, zu viel, also verschiedene Gefühle.
Das heißt, du bist in Syrien aufgewachsen, aber immer mit der palästinensischen Identität aufgewachsen, oder? Wie war das für dich?
Also ich bin also in Syrien, in Yarmouk-Kamp. Das ist ein Kampf von den Palästinensern. Es ist nicht Kamp, aber wir sagen, dass es Kamp. Es gab 1 Million, glaube ich, Palästinenser in Syrien. Ich bin also dort geblieben, geboren. Ich habe also Kultur zwischen Syrer und Palästinenser. Also zwischen. Aber die Leute fragen mich, bist du Syrer dann? Ich sage, nein, ich bin Palästinenser. Ja, ich bin also, ich liebe Syrien. Ich bin dort geboren und gelernt, aber ich bin Palästinenser. Und das war, interessiert mich, also Geschichte von meiner Opa und Oma, als sie nach Syrien geflüchtet sind. Mein Opa, er hat ein also Haus gebaut, aber er hat keinen Schrank gekauft. Und meine Oma fragt, wieso? Weil er hat immer Hoffnung, nach Palästina zu gehen. Er ist gestorben und lässt immer Kleidung in die Ecke. Und das war immer also traurige Geschichte.
Ja, hallo, ich heiße Ebti, ich komme aus Palästina, Westbank. Meine Stadt heißt Nablus, also ich studiere hier meinen Master Bauingenieurwesen. Ich bin eigentlich hier nach Deutschland gekommen wegen meinem Studium und habe ich dann meinen Mann hier auch kennengelernt und ja, dann bin ich hier.
Kannst du ein bisschen was erzählen zu deiner Kindheit oder Jugend, wo du aufgewachsen bist in Nablus, hast du gesagt, im Westjordanland? Was verbindest du mit deiner Heimat am meisten?
Also mein Kindheit war nicht die beste. Also ich habe in Nablus die 2. Intifada erlebt. Ich weiß selbst, was ist der Krieg, was ist die Bedeutung von allem, von Flucht und also wir waren in der alten Stadt damals in Nablus. Ich war, glaube ich, 10 Jahre alt und ist unsere Wohnung zerstört damals. ich glaube, deswegen wollte einfach meine Familie hier, also ich wollte nicht in Palästina weiterleben, weil ich weiß, es ist nicht ein sicherer Platz und ich wollte nicht meinen Kindern nachher, selbst was ich erlebt habe, dass die wieder erleben. Also
dein Kind wird ja hier in Deutschland aufwachsen, Deutsch sprechen, auch in der Schule. Wie versuchst du dann, diese Identität beizubehalten, auch die palästinensische und die deutsche, wenn ihr hier lebt?
Ich war mit ihm zweimal in Palästina. Ja, dieses Jahr hat nicht geklappt, wegen dem Krieg. Also ich hatte Angst. Also ich kenne das, ist für mich kein Problem. Aber ich will das nicht selbst, dass er das erlebt. Vielleicht in Westbank ist es nicht wie in Gaza gerade, aber man hat keine Garantie, man weiß nicht auch. Aber finde ich sehr wichtig, dass ich mit ihm mindestens einmal im Jahr dort zu gehen. Und ja, ich bringe ihm immer so, also für Arabisches Filmfestival, wenn es was mit Musik, orientalisch oder so was, ich bringe ihn. Wir haben auch arabische Bücher und so Geschichte. Und ich erzähle ihm jetzt was, das kann er einfach verstehen. Ja, hier ist Palästina, hier ist Nablus, hier ist zum Beispiel deine Oma, deine Opa, die wohnen hier. Und auch, er ist gerade in der Kita oder in der Krippe. Und jedes Mal, wenn zum Beispiel beim Geburtstag feiern oder Sommerfeier oder sowas haben, ich mache auch was traditionell palästinensisch und dann bringe ich das mit. Und das, ich sage ihm, das ist palästinensisch Mama, das ist irakisch von seinem Papa auch. Oder das ist Deutsch. Und wenn du jetzt ihn fragst, was bist du, der sagt zuerst, ich bin Deutsch, dann er sagt, ich bin Iraker und dann sagst, ich bin Palästinenser. Also es ist immer die Letzte bei ihm, aber für mich ist es kein Problem.
Mein Name ist Wella Mahmoud. Ich bin hier in 2018 gekommen. Ich bin hier gekommen, um meine Doktorarbeit fertig zu machen. Ich habe meine Promotion in Neurowissenschaft im Mai abgeschlossen an der RTI Institut für Clinical Brain Research in Tübingen. Ich bin Palästinenserin, also meine Eltern kommen aus Palästina, mein Vater aus Ramla und meine Mutter aus Gaza. Aber ich bin in Jordanien aufgewachsen. In Jordanien gibt es eine ganz große palästinensische Gesellschaft, also fast die Hälfte der Bevölkerung kommt aus Palästina. Also mein Vater war ein Jahr, als die Besatzung von Palästina in 1948 passiert ist. Also die Eltern mussten fliehen und die sind also später in Jordanien gelandet. Also meine Verbindung zu Palästina erstmal, also ich würde sagen, war erstmal so träumlich. Also Palästina war das Land der Träumen. Mein Großvater hat immer von die Orangen gesprochen. Er war ein Farmer und er war gezwungen, sein Land zu verlieren. Und er hat das nie überbrückt, overcome. Er hat immer von diesem Land gesprochen. Er hat auch die Schlüssel zu seinem Haus, also das klassische palästinensische Refugee-Geschichte, habe ich also selber gesehen, nicht erfahren, aber also Second Generation so gesehen. Und ich habe auch Verwandte aus Palästina, die nicht in Jordanien wohnten, die auch zum Besuch gekommen. Ich habe immer die färbliche Kleidung gesehen. Wir haben immer palästinensisches Essen gegessen. Also die Kultur ist mit uns voll geblieben, aber ohne das Land. Also.
Und wie erlebst du hier beim Arabischen Filmfestival die Gemeinschaft und vielleicht auch eine Brücke zwischen den Kulturen?
Ja, also allgemein, also hier und in andere Begegnungen, die Menschen, die einfach informiert sind. Also es ist so angenehm, mit denen zu sprechen, weil es gab so viele Menschen, die gar keine Ahnung haben, aber starke Meinungen. Also seit dem 7. Oktober war mir wirklich wichtig, diese arabische Gesellschaft zu haben. Und nicht nur arabisch, sondern die internationale Gesellschaft, die Mitgefühl für die palästinensische Kurs haben. Ja, wo wir zusammen leiden, zusammen weinen, zusammen lachen und wir teilen das einfach.
Das Jahr 1948 ist eingebrannt in das kollektive Gedächtnis des palästinensischen Volkes, da es auch heute, drei Generationen später, noch seine Auswirkungen zeigt und die palästinensische Identität prägt. Ich zitiere: Während die Gründung Israels 1948 für Jüdinnen und Juden einen sicheren Zufluchtsort schaffte, steht sie für die Palästinenserinnen und Palästinenser für die Katastrophe. Zitat Ende. Schreibt die Politologin Muriel Asseburg im April 2023 in einem Artikel für die Bundeszentrale für politische Bildung und bezieht sich dabei auf den arabischen Begriff Nakba, auf Deutsch Katastrophe, unter dem das Jahr 1948 im palästinensischen Bewusstsein verstanden wird. Im Zuge der israelischen Staatsgründung wurden 750.000 palästinensische EinwohnerInnen aus dem Land vertrieben und Tausende verloren ihr Leben. Zugleich bedeutete die Gründung Israels auf etwa 77% des ehemaligen britischen Mandatsgebiets Palästina den dauerhaften Verlust eines Großteils des Landes für die palästinensische Bevölkerung. Zurück im neu gegründeten israelischen Staat blieben etwa 150.000 PalästinenserInnen, wovon viele zu Binnenflüchtlingen wurden, die nicht mehr in ihre Dörfer oder Häuser zurückkehren durften. Sie wurden Fremde im eigenen Land. Ähnlich wie Shadias Opa, von dem sie erzählt, begab sich auch mein Großvater 1948 mit dem Schiff von Haifa auf die Flucht. Er floh in den Libanon, konnte aber nach wenigen Wochen wieder nach Haifa zurückkehren und bekam die israelische Staatsbürgerschaft. Seine Wohnung fand er allerdings mit einer jüdischen Familie aus Polen bewohnt vor. Denn israelische Behörden enteigneten den Besitz von hiesigen palästinensischen Familien und übertrugen ihn an den israelischen Staat. Die Mehrheit der PalästinenserInnen, die vertrieben wurde, konnte jedoch nicht mehr zurückkehren und lebt bis heute in der Diaspora oder in umliegenden Flüchtlingslagern in den palästinensischen Gebieten oder den arabischen Nachbarländern. Bis heute sind ganze Generationen von Perspektivlosigkeit geprägt und das Flüchtlingsdasein, oft als Staatenlose, wurde zur Lebensrealität für das palästinensische Volk. Was bleibt, sind die Erinnerungen von Eltern und Großeltern und die Sehnsucht nach einem Land, das es nicht mehr gibt. Ich habe die Friedensaktivistin Sumaya Farhat Nasser aus dem Westjordanland im Rahmen ihres Vortrags in Tübingen interviewt. Sie setzt sich seit Jahrzehnten für den Dialog zwischen Israelis und PalästinenserInnen ein und leitete das palästinensische Jerusalem Center for Women, das sich gemeinsam mit der israelischen Gruppe Bat Shalom für den Frieden engagiert. Seit über 40 Jahren kommt Sumaya Farhat Nasser für Vorträge und Lesungen aus ihren Büchern nach Deutschland, die Schweiz und Österreich.
Ich bin Palästinenserin, lebe in Palästina, in Birzeit, 28 Kilometer nördlich von Jerusalem. Ich habe in Hamburg studiert, bin zurückgekehrt und habe dort an der Palästinensischen Universität Birzeit 25 Jahre lang unterrichtet, Biologie, Physiologie, Ökologie und war sie immer sehr aktiv im Bereich Menschenrechte, Frauenrechte und viele Aktivitäten im Bereich Alphabetisierung und vor allem auch Friedenserziehung.
Sie sind im Westjordanland geboren und aufgewachsen und haben eine deutsche Schule in Beit Jalla bei Bethlehem besucht. Wie haben Sie Ihre Kindheit und Jugend in der damaligen Zeit in Palästina und das Leben vor Ort wahrgenommen?
Ja, ich bin in Palästina geboren und lebe in Palästina. Westbank ist ein kolonialer Begriff von den Engländern eingeführt und deshalb bestehen wir, dass wir sagen Palästina. Ich wohnte im Internat, geleitet von Kaiserswerther Diakonissen, die in unserem Land über 150 Jahre gelebt und fungiert haben. Und über diese Schule kam ich nach Hamburg zum Studium. Ich glaube, wenn ich nicht zu dieser Schule gegangen wäre, habe ich ein ganz anderes Leben geführt. Dort habe ich gelernt zum Beispiel, dass jede Person eine Botschaft in sich trägt. Und es ist nicht wichtig, dass man nur heiratet, sondern man muss für die Menschen etwas tun. Und dieses Leben im Internat bei den deutschen Schwestern ließ mich einen Abstand zur Tradition und zur Lebensweise in Palästina geführt, sodass, als mein Großvater mich mit 14 verheiraten wollte, ich mich widersetzt habe und gesagt, kommt gar nicht in Frage. Und so war ich, habe ich nur gelernt und war, also so schickten sie mich nach Deutschland zum Studium. Also dieser Abstand war wichtig, damit ich mich widersetze. Für mich war wichtig die Kindheit, die Natur. Auch immer wieder Bauern zu sein mit meiner Familie, Oliven ernten, Weintrauben und Weinreben zu pflegen, Holz sammeln und immer mit den Nachbarn füreinander da sein. Also ich habe gelernt, mit den anderen zu teilen und auch dankbar sein für jedes bisschen, was uns gegeben worden ist. Es ist schön auch zu wissen, dass alle kennen mich, ich kenne sie alle und immer bei Hochzeiten, bei Trauerfeste, bei Taufe, bei egal was, sind alle zusammen. Das ist dieses Zugehörigkeitsgefühl und füreinander da sein ist etwas ganz wertvoll und das nährt die Seele und das ist sehr schön.
Inwieweit hat Ihr christlicher Glaube und das Aufwachsen in dieser christlichen Gemeinschaft, auch in der Schule, eine Rolle gespielt in Ihrem Leben oder auch heute noch? Inwieweit prägt es Ihre Identität, christliche Palästinenserin zu sein?
Bei uns sind die meisten Leute gläubig und wir gehören zu verschiedenen Religionen, aber eigentlich sind wir ein Volk und haben überleben können, weil alle gelernt haben, die sensiblen Trennlinien zwischen Kulturen und Religionen zu respektieren. Und deshalb in meinem Dorf zum Beispiel sind wir seit dem 8. Jahrhundert 4 christliche Sippen und 2 muslimische Sippen und wir leben in Harmonie und füreinander sind wir immer, wenn Streit unter den Christen gibt, dann sind es die Moslem, die diesen Streit schlichten und umgekehrt auch. Und wenn christliche Feste da sind, da kommen die Moslem, gratulieren, feiern mit uns. Wenn muslimische Feste da sind, da machen wir Christen mit und in der Tat fühlt man sich als zugehörend zueinander. Natürlich, mein Onkel war Priester, der Großvater von meinem Mann war Priester und all 7 Generationen zurück Priester der Grabeskirche, der Kathedrale St. Jakobus zum Beispiel. Allerdings habe ich gelernt, als Christ muss ich für die anderen da sein und das ist keine großen Unterschiede zu den Moslems oder zu den Juden. In 90% sind wir alle gleich. Es gibt so 10%, die eben anders ist in jeder Religion. Aber eigentlich, wenn man gläubig ist, muss man sagen, Gott wollte es, dass es so ist. Warum sollten wir es ändern? Wir respektieren das Anderssein bei den anderen und stützen uns auf das, was gemeinsam ist. Dann brauchen wir uns nicht zu streiten.
Sie sind im Jahr der Staatsgründung Israels geboren, 1948. Man könnte sagen, Sie sind auch ein Kind der Nakba. Wie haben Sie die politische Lage als Kind und Jugendliche damals wahrgenommen und auch von Ihren Eltern erfahren?
Ich bin 48 geboren. Aber als ich 3, 4 und 5 Jahre alt war, da war es in meiner Kindheit, dass unter den Bäumen und in den Höhlen und an den Quellen Hunderten von Flüchtlingen gelebt haben. Sie kamen alle aus Palästina. Sie haben ihre Häuser verlassen müssen. Die Häuser und die Dörfer sind zerstört worden. Viele haben auch Mitglieder der Familien verloren, weil man die Dörfer auch überfallen hat und die Menschen getötet haben. Es sind viele Massaker, die stattgefunden haben. So waren die Flüchtlinge um uns herum und sie wohnten 2 Jahre lang in Kirchen, in Moscheen, in Schulen, bis dann in der Nähe ein Flüchtlingslager aufgebaut ist. Und das ist Jelesuren-Flüchtlingslager. Und so waren die Flüchtlinge dann in diesem Lager gekommen. Und immer kamen sie ins Dorf. Wir lebten zusammen und wir erkannten ihre Sorgen und Nöte und ihre Hoffnung, dass sie zurückkehren.
Haben Sie selbst eine eigene Vertreibungsgeschichte in der Familie, die auch Ihre Identität und Ihre Erinnerung prägt?
Ja, also wir sind 9 Geschwister, aber mit der Zeit haben 5 von diesen 9 Geschwister, 6 sogar, ihre Zugehörigkeit zum Land Palästina, zu der Westbank, verloren, weil wir Militärgesetze haben und demnach kann man seine Identität als Palästinenser nicht mehr behalten. Das heißt, es gab ein Militärgesetz, das heißt, wenn Palästinenser ins Ausland gehen, arbeiten oder zum Studieren oder zu Besuch, man musste jedes Jahr zurückkehren, um das Recht auf Zuhause zu bestätigen. Wenn man das nicht macht, so ein Bruder von mir war in New York, hatte Autounfall, er konnte diesen Termin nicht wahrnehmen. Der andere Bruder hat es vergessen, er dachte, sein Termin wäre im Mai, aber es war im April. Der dritte Bruder hatte kein Geld für eine Flugkarte, sie kamen nicht und alle verlieren ihr Recht auf Zuhause, sie dürfen nicht mehr da leben. Also meine Schwester, die ältere Schwester, sie war, als der Krieg ausbrach, 67, da ist sie, war sie im Krankenhaus in Amman, weil sie ein Kind geboren hat. Und das ist nur 60 Kilometer von zu Hause weg. Und danach, nach einer Woche, durfte niemand zurückkehren. Und sie blieb dort und ist bis heute da, obwohl sie in unserem Dorf ein Haus hat und Land hat. Also, und das war immer bitter, weil sie nicht uns besuchen kommen. Und als meine Mutter im Sterben lag, auch mein Vater, als er krank geworden ist, meine Schwester in Amman hatte meine Eltern 15 Jahre nicht gesehen. Es waren 60 Kilometer entfernt. Und sie ist zur israelischen Botschaft in Amman gegangen. Und es war im Winter, also Dezember. Und hat gesagt, bitte, ich möchte meine Mutter sehen, bevor sie stirbt. Und die haben gesagt, wir geben keine Erlaubnis, kein Visa im Winter. Du musst im Sommer wiederkommen. Meine Mutter starb kurz vor Weihnachten. Und meine Schwester war 60 Jahre alt. Was kann sie tun? Und dieses Unmenschliche, was geschah. Die Menschen wollten zueinander kommen. Kinder zu ihren Müttern. Keine einzige Familie sind ihre Mitglieder zusammen. Wir haben uns nie alle zusammen im Elternhaus getroffen. Es ist tiefe Wunde im Herzen, weil sie sehr verbunden sind mit der Familie.
Wenn wir nochmal zurückdenken an 1948, das Jahr, in dem Sie geboren sind, haben Ihre Eltern in Ihrer Kindheit oft drüber gesprochen, eigene Vertreibung erlebt. Inwieweit ist dieses Schicksal über mehrere Generationen immer noch relevant für Sie oder auch Ihre Kinder?
Erstmal ein Stück vom Flughafen Tel Aviv, 20.000 Quadratmeter, das war das Land meiner Großvater. Da waren Orangenplantagen und auch viel Gemüse und Weizen. Und das war unser Einkommen. Das wurde einfach konfisziert. Weg. Wir haben nichts davon. Zweitens arbeitete mein Vater auch in Jaffa. Auch mit Israelis und in israelischen Firmen. Und er hat immer erzählt, wir waren so Freunde mit Israelis, Juden, die genauso wie wir. Und das war wunderbar. Und eines Tages sagte dieser Jude zu meinem Vater, der Krieg wird kommen und wenn der Krieg kommt, dann musst du dafür sorgen, dass dein Kopf heil bleibt. Im Krieg gehen leider die Freundschaften weg. Und das hat immer mein Vater gesagt. Und sie erzählten Geschichten des Zusammenlebens zwischen Juden und Palästinenser, Christen oder Moslem. Denn eigentlich die Juden waren auch Palästinenser. Sie haben nur eine andere Religion oder Identität. Aber jeder war fest in seiner Identität und es war überhaupt kein Widerspruch. Es war eine ergänzende, es war etwas interessant, dass man nebeneinander lebt. Es ist nur mit dem Aufkommen des Nationalidentität, Nationalismus kamen die Spaltungen und plötzlich sollten die Juden nicht mehr als Palästinenser sich verstehen, sondern als Israeli und da war eine Trennung da.
Und wie haben Sie in Ihrer Kindheit und Jugend in Palästina die israelische Gesellschaft erlebt? Was waren für Sie Berührungspunkte im Alltag mit Israelis?
Also zunächst einmal, ich bin 19 Jahre geworden und ich habe nie einen Israeli oder einen Jude gesehen. Denn ich lebte in den besetzten Gebieten in Westbank. Und da sieht man keinen Jude. Das ist eine Trennung von 48 bis 67. Man hat nur gehört, was sie an Schreckliches unserem Volk angetan haben. Im Jahre 54 und 56, Sharon hat ein Massaker in Nachbardorf gemacht, zum Beispiel. Und 92 Menschen hat er getötet. Ja? Und da hat man gehört, auch bei Hebron waren wir in der Schule und es ist Überfall von israelischen, für uns Terrororganisationen, auf Menschen, die bei uns sind, sind verübt worden. Und da musste die Schule schließen und wir hatten Angst, nach Hause zu gehen. Also das habe ich im Jahre 56, ich war nicht mal 10 Jahre alt, 8 Jahre war ich. Also das ist so, meine Güte, was sind das für Leute? Und dann in Deutschland habe ich zum ersten Mal Juden kennengelernt. Ich kam ins Studentenheim, habe mich angefreundet mit der Frau und die da sind. Und eines Tages sagte ich, es ist Advent, ich habe Plätzchen gebacken. Komm, Elisabeth, wir machen Advent Kaffee trinken. Und da sagte die Elisabeth, ich komme gern, aber ich bin Jüdin. Ich sagte, mein Gott, bist du Jüdin. Zum ersten Mal sehe ich eine Jüdin. Und da sagte sie, was die Nazis gemacht hat, das übersteigt jeglichen Menschenverstand. Und da habe ich kapiert, was los ist und interessierte mich für die deutsch-jüdische Geschichte. Je mehr ich las und erfuhr, fand ich viele Parallele. In der Sehnsucht nach einer Heimat, nach Sicherheit, nach Geborgenheit, in der Liebe zum Land Palästina. Und ich fühlte mich verbunden eigentlich. Und als ich mit dem Studium fertig war, zurückgekehrt in meine Heimat und es ist besetzt, ich konnte nicht fassen, dass die Israelis uns besetzen und solche schrecklichen Methoden anwenden. Das sind nicht die Juden, die ich kenne. Und immer wenn ich wütend oder Zorn bekam, habe ich immer an Tanja und Elisabeth gedacht. Und das hat mich erleichtert und habe ich gelernt zu differenzieren zwischen Militär, Ideologie, Geheimdienst, Soldaten, aber in erster Linie, das sind alle Menschen. Und das hat meinen Weg später geprägt, dass ich Friedensarbeit mit Israelis auch gemacht habe. Bis heute sehr viele israelische und jüdische Freunde habe, bei uns im Land, aber auch in Europa und auch in den USA.
Wie sind Sie dann zur Friedensarbeit gekommen? Sie haben ja in Deutschland studiert, in Hamburg, erstmal Botanik und ganz andere Fächer. Wie haben Sie den Weg zur Politik gefunden, neben jetzt diesen persönlichen Begegnungen?
Die persönliche Begegnung ist das Allerwichtigste. Mein Mann ist auch aus meinem Dorf, ist auch zurückgekehrt wie ich, weil wir Identitätskarte beziehen sollten. Und er hatte auch eine Erfahrung. Er studierte in Amsterdam und dort lernte er einen Student kennen, der Journalist geworden ist. Und das war ein Jude. Und der kam nach Israel und hat Journalismus gemacht in Israel, 20 Jahre. Und der war wunderbar, fantastisch. Er hat immer auch über das Problem differenziert geschrieben, aber dann durfte er nicht mehr in Israel schreiben. Und er nahm uns mit zu anderen Israelis, zu Gesprächen in Israel und hatten gute Gespräche manchmal. Und über diesen Freund, das hat mich auch geprägt. Es ist möglich, dass wir miteinander reden, uns einigen können, Gespräch führen und eigentlich leiden wir gemeinsam. Und eigentlich wollen wir nur dasselbe. Das hat mich sehr geprägt. Und dann natürlich später, ich sah, wie viele Not ist und wie viele Probleme da ist. Zum Beispiel, was Militär macht. Auch mein Sohn wurde schwer verletzt. Und auch schreckliche Folterung erlitten, physisch und psychisch, wurde verschleppt und auch entführt und wir wussten nicht wo. Und mein Vater hinter dem Jeep, wo er war, immer mit dem Auto gefahren und es hing ein Schnur vom Jeep runter und mein Vater sah, wie das Blut tropfte auf dem Boden. Und dann haben sie auf meinen Mann geschossen und dann rief ich israelische Freunde, ich sagte, bitte, mein Sohn. Und er wurde ständig in die Wunde, es war ein Dumm, was in seinem Bein gegangen ist und in seinem Knie, Oberknie und von hinten raus, es explodiert drinnen und dann gibt es so eine große Wunde, 25 cm Radius. Und die haben es hineingerapscht mit ihrem Finger auf dem Gesicht geschrieben, das ist ein Esel, der wird sterben, haben sie ihm gesagt. In einer Stunde, du kannst beten, du hast nur 20 Minuten Zeit. Er wurde mit irgendetwas gespritzt und in letzter Minute wurde er gerettet dann von israelischen Menschen, die dann erfahren konnten, wo er mit einem Jeep irgendwo zwischen den Bergen war. Also das ist eine wichtige Erkenntnis. Wenn sie wissen, dann setzen sie sich ein, die Israelis.
Sumaya Farhat Nassers Geschichte über ihren damals 17-jährigen Sohn ist bewegend. Er stand kurz vor seiner Abiturprüfung, als ihn israelische Militärs auf seinem Nachhauseweg willkürlich anschossen und mitnahmen, wie auch viele andere Jugendliche. Durch israelische Freunde konnte sie ihn finden und zurückbringen, doch die SoldatInnen kamen einige Tage später wieder, um ihn zu inhaftieren. Da es militärische Gesetzgebung ist, dass Schulkinder nach einer Haftstrafe nicht mehr zur Schule zurückkehren dürfen, flehte Frau Farhat Nasser die militärischen Einsatzkräfte bei einer zerstörerischen Razzie in ihrer Wohnung an, dass sie ihrem Sohn doch bitte 2 Wochen geben würden, um wenigstens die Abiturprüfung zu absolvieren. Durch ihre guten Beziehungen zu Israelis, die den wenigsten PalästinenserInnen möglich sind, gelang es Farhat Nasser schlussendlich, unter strengsten Auflagen 2 Wochen für ihren Sohn auszuhandeln. Nach seiner Abiturprüfung verurteilte ihn ein israelisches Militärgericht zu 2,5 Jahren Gefängnis. Sumaya Farhat Nasser erklärt, dass ein Angeschossener nie freigesprochen werden darf, sondern eingestehen müsse, dass er schuldig ist. Den Vorwurf durfte sich ihr Sohn dann selbst aussuchen. Er entschied sich für das Hissen der palästinensischen Fahne und das Verteilen von Flugblättern. Im Gefängnis erlebte er nach eigenen Aussagen physische und psychische Folter durch israelische Offiziere. Ein Schicksal, das viele palästinensische Gefangene teilen. Derzeit befinden sich etwa 10.000 PalästinenserInnen in israelischer Haft, meistens in Militärgefängnissen. Dabei sind noch keine aktuellen Statistiken aus Gaza aufgeführt. Ein Drittel der Gefangenen befindet sich in Administrativhaft. Das bedeutet, sie werden ohne Anklage und Verfahren rechtswidrig festgehalten, oft für Jahre oder sogar Jahrzehnte. Die Haftbedingungen für palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen sind für Menschenrechtsorganisationen alarmierend. Überfüllte Zellen, Folter, Aushungern, Schlafentzug und das Verweigern von medizinischer Versorgung oder Besuchen sind die Norm. Im Rahmen des Arabischen Filmfestivals lief in Tübingen der Dokumentarfilm From Ground Zero, der aus 22 Kurzfilmen von 2024 aus dem Gazastreifen besteht. Nach der Vorstellung spreche ich mit Haitham Atwan. Haitham ist vor 8 Jahren für sein Medizinstudium von Palästina nach Deutschland gekommen und arbeitet jetzt in Tübingen. Seine gesamte Familie lebt in Bethlehem und auch er erzählt mir, wie schwierig der Alltag vor Ort ist.
Jetzt haben wir einen Dokumentarfilm gesehen über Gaza. Wie hast du dich dabei gefühlt, das zu sehen? Du bist aus dem Westjordanland. Warst du dann schon mal in Gaza oder wie weit gibt es Parallelen für dich?
Ich war noch nicht in Gaza. Mein Vater war eigentlich in Gaza, aber ich war nicht eigentlich. Also mein Vater hat mir Gaza beschrieben. Also ich kenne einfach Gaza aus Freunden und von meinem Vater eigentlich. Einfach, also vor dem 7. Oktober meine ich besonders. Richtig schöne Stadt mit viel Kultur. Schönes Essen. Ich kenne einige, also viele Freunde aus verschiedenen Ecken aus Gaza. Und eigentlich, wie die einfach mir die Geschichte erzählen und wie sie einfach an bestimmte Orte einfach zusammenhängen und sowas, das berührt mich echt zutiefst. Zum Beispiel, also Bethlehem, für mich, ich kann nicht mir vorstellen, dass zum Beispiel die Geburtskirche oder eine Moschee oder keine Ahnung so zerstört wird, weil ich habe einfach echt viele, ich war immer auf dem Weg von der, also zur Schule einfach dort vorbei und ich kenne jeden Stein einfach in dieser Stadt und ist ein schwieriges Gefühl, sage ich mal. Und ja, also im Vergleich, also zu Gaza, klar, zu Westjordanland auch, das Leben ist nicht so einfach, klar, gibt es viele Checkpoints, gibt es viele, also ich war auch mit meinem Vater oft auch auf unserem Land, auch manchmal bei Olivenpflanzung, ich kenne auch das Probleme, manchmal kamen zu uns Siedler, also nach dem 7. Oktober ist es viel schlimmer, meine Eltern können auch die Oliven nicht ernten zum Beispiel und sowas, das ist auch normal jetzt, aber vor dem 7. Oktober, wir haben manchmal auch das Wasser, weil Israelis, die sperren die Straßen und du musst einfach manchmal, du hast keinen Brunnen und sowas in dem Land, du musst einfach das Wasser einfach so oben, vielleicht 1 Kilometer manchmal echt, also laufen mit dem, so eine große Tonne und sowas mit Wasser. Es war richtig viel Aufwand, aber wir waren mit meinem Vater, mit meinem Bruder immer, wir waren zusammen dort und wir haben immer wieder das Land bepflegt und sowas, genau. Es war, aber im Vergleich zu Gaza, auf jeden Fall, das Leben in Westjordanland ist schlimm, aber in Gaza ist es noch schlimmer leider. Also man kann nicht vergleichen, also weil Gaza ist zu alles belagert. Da, ich meine, ist das Leid durch die Belagerung von Israel alles schwieriger. Bei uns auch gibt es auch viele Schwierigkeiten. Auch jetzt die Krise, die finanzielle Krise ist zu schwierig. Ich habe viele Onkel, die jetzt keine Arbeit finden und die können kaum leben auch. Und die Preise sind hoch, also richtig so gestiegen einfach. Ja.
Haitham spiegelt wieder, was auch Sumaya Farhat Nasser in ihrem Vortrag berichtet. Die voranschreitende, gezielte Zerstörung der Infrastruktur im Westjordanland durch militärische Razzien stellt zusammen mit Israels Siedlungspolitik starke Einschränkungen für das palästinensische, soziokulturelle und ökonomische Leben dar. Seit der militärischen Besatzung des Westjordanlands 1967 verfolgt Israel zunehmend eine Siedlungspolitik, die von der internationalen Gemeinschaft als völkerrechtswidrig eingestuft wird. Bereits seit 1979 erklärt der UN-Sicherheitsrat die Siedlungen als Verstoß gegen internationales Recht. Dennoch leben mittlerweile fast 700.000 illegale israelische SiedlerInnen in über 250 Siedlungen im besetzten Westjordanland. Die israelischen SiedlerInnen können problemlos zwischen Israel und den Siedlungen im Westjordanland pendeln und alle Straßen nutzen. Währenddessen kontrolliert die israelische Besatzung den Alltag der palästinensischen Bevölkerung im gleichen Gebiet massiv durch Bewegungseinschränkungen, Checkpoints und die Notwendigkeit von Passierscheinen. PalästinenserInnen erleben zudem Enteignungen und den Abriss ihrer Häuser, die Israel häufig als illegal errichtet deklariert, selbst wenn das Land seit Generationen in palästinensischem Besitz ist. Wie Haitham aus eigener Erfahrung erzählt, hat die Gewalt durch SiedlerInnen drastisch zugenommen. Diese oft bewaffneten und paramilitärisch agierenden Gruppen greifen regelmäßig PalästinenserInnen und ihr Eigentum an, wie etwa bei der Olivenernte. Solche Angriffe bleiben in der Regel ungestraft, denn die SiedlerInnen unterliegen dem israelischen Zivilrecht, während PalästinenserInnen in denselben Gebieten nach israelischem Militärrecht behandelt werden. Haitham hat in Tübingen seinen Job und ein soziales Umfeld, doch die Sorge um seine Familie in Bethlehem begleitet ihn ständig. In Gaza ist die Situation eine andere. Seit 2005 hat sich Israel aus dem Gazastreifen zurückgezogen und alle Siedlungen abgebaut. Dennoch blieb der Gazastreifen von Israel militärisch kontrolliert und sozial, wirtschaftlich und humanitär abhängig. Militärische Luftangriffe, darunter vier größere, haben zudem seit 2006 zur Zerstörung von Infrastruktur und Wirtschaftseinrichtungen geführt. Ich bedauere, hier keine Perspektive aus Gaza einbringen zu können. In meinen Begegnungen erklärten mir PalästinenserInnen aus Gaza oder mit Familie dort vermehrt, dass der Schmerz zu groß und die Angst vor Ausgrenzung oder negativen Konsequenzen im eigenen Umfeld zu präsent seien, um öffentlich darüber zu sprechen. Sumaya Farhat Nasser kennt Deutschland seit den 60er Jahren. Auch sie hat damals in Deutschland Skepsis gegenüber ihrer Herkunft gespürt.
Sie sind als junge palästinensische Studentin Ende der 60er Jahre nach Deutschland gekommen. Wie waren die Reaktionen in Ihrem Umfeld?
Es war nicht einfach. Also erstmal war ich erblindet von dem Grün, was überall da ist. Bei uns ist alles gelb. Und die Kälte, das war furchtbar. Aber die Menschen waren immer freundlich. Aber sobald ich sagte, ich bin aus Palästina, Palästinenserin, dann drehten sie ihr Kopf weg. Aber langsam gewann ich sehr viel Vertrauen zu Kirchgemeinden, aber auch Freunde an der Universität, über sie, an anderen Möglichkeiten. Und mein ganzes Leben begleiteten mich Hunderte von Freunden in Deutschland, die mich in meine Arbeit für Frieden und das Überstehen und der Situation bei uns begleitet haben.
Und auch heute sind Sie immer wieder in Deutschland. Sie geben Vorträge, sind sehr aktiv. Erleben Sie heute eine Veränderung im Klima in Deutschland und gibt es auch Herausforderungen oder sogar Einschränkungen, die Sie in Deutschland erleben in Bezug auf Ihre Friedensarbeit?
Zunächst einmal, ich war immer traurig, weil die Leute so wenig Wissen haben, weil sie nicht die Informationen über Palästinenser von Palästinenser erfahren. Und ich habe gesehen, dass es Deutsche sind, die einfach zu unserem Land kommen, bleiben 6 Monate oder ein Jahr, dann werden sie als Experte dargestellt, sie schreiben Bücher und man denkt, das ist die Wahrheit. Und das hat dazu mich bewogen, dass ich sage, nein, ich schreibe über unsere Situation und habe Bücher geschrieben. Und ich finde, das ist wichtige Arbeit, dass wir nicht politische Ideologien darstellen, sondern wie leben die Menschen. Es ist mein Leben. Es gibt das Schwere, aber es gibt das Wunderbare, Kulturelle, naturmäßig, die Tradition, die Lebensweisen. Und das natürlich ist eine Aufklärung. Das ist einmal. Und nachher begann ich in Deutschland, so fast 40 Jahre, komme ich nach Deutschland, Schweiz und Österreich und berichte.
Ja, Sie sprechen oft von der Bedeutung, Brücken zu bauen und in den Dialog zu treten, vor allem zwischen Israelis und Palästinensern und Palästinenserinnen. Welche Herausforderungen stehen dem Brückenbau vielleicht gerade aktuell im Wege? Seit dem 7. Oktober hat sich das Klima sehr verändert, sowohl in Deutschland als natürlich auch vor Ort in Palästina. Wie gehen Sie aktuell damit um?
Es ist sehr schwer. Zurzeit ist kaum etwas möglich, dass wir uns treffen. Also ich habe in diesem Jahr mehrere Briefe geschrieben, bekam mehrere Briefe von israelischen Freundinnen. Und wenn man die Briefe liest, es ist, man kann nicht erkennen, ist es ein Israeli oder ein Palästinenser. Aber erstmal in Palästina, Israel können wir nicht reden, nicht treffen. Und wenn wir sprechen, dann weinen wir aus Verzweiflung. Es ist sehr schwer. Also zum Beispiel, es tut weh, manche Geiseln, die getötet worden sind am 7. September, waren wunderbare Frauen und Männer, die an der Grenze von Gaza gearbeitet haben und ihre Kibbutz oder Lebenssiedlung angegriffen wurden. Und sie sind getötet worden. Und das waren die, die so viele Menschen in Gaza geholfen haben, Erlaubnis zu bekommen, dass die Kranken nach Jerusalem zum Krankenhaus kommen. Mein Sohn aber dort, der kam immer Leute von Gaza. Das haben diese Israelis. Aber die Kämpfer unterscheiden nicht. Der Krieg tötet alle Menschen. Und das tut weh, dann zu sehen. Und viele Friedensleute sind sehr enttäuscht, sagen, die, gerade diese sind das. Aber es ist wichtig, dass wir sagen, nein, wir verurteilen das, wir sind dagegen. Auch wir müssen wissen, was für eine Friedensarbeit. Wie packen wir das an? Wie können wir die Sprache wieder human gestalten zwischen uns? Das sind wichtige Themen, die wir selber erarbeiten müssen und auch herausfinden, wie es geht.
Auch in Deutschland sorgt das Thema des Nahostkonflikts häufig für Spannungen. Trotz vermehrter Völkermordvorwürfe an Israel, die vom Internationalen Gerichtshof geprüft werden, überwiegt in Deutschland weiterhin die Solidarität mit Israel gegenüber den kritischen Stimmen. Die palästinensische Community befindet sich in einer schwierigen Lage, in der sie sich nicht verstanden fühlt und das Mitgefühl für ihren Schmerz vermisst.
Nach dem 7. Oktober besonders habe ich gemerkt, dass leider viele Leute auch ja, das Leid von den Palästinensern, besonders in Gaza zum Beispiel, nicht so fühlen. Ich muss viel aufklären, aber trotzdem, sie sagen, ihr seid die Schuld, ihr wollt einfach nur Terror und sowas. Ich habe gesagt, nee, also wir wollen einfach leben in Frieden und sowas. Und ich versuche immer einfach alles aufzuklären und was wir erleben in Palästina. Welche Widerstand leisten wir gegen die Besatzung? Wie ist unser Alltag? Das kläre ich also alles auf. Und was in Gaza passiert jetzt zum Beispiel, das versuche ich immer wieder aufzuklären. Ja.
Also zunächst einmal in Deutschland ist es sehr, sehr schwer. Leider ist es ist schwer sogar zu beschreiben. Eine ganz gefährliche Entwicklung. Sobald man sprechen will, die Leute haben Angst, dass man als Antisemit beschuldigt zu werden. Das heißt, die Leute sind gezwungen zu verstummen und das ist nicht gut. Ich glaube, wenn man für alles antisemitisch sagt, das verharmlost Antisemitismus. Antisemitismus ist ein Verbrechen gegen die Menschheit, ist ein Rassismus, ist ein Vergehen, was man niemals beschönigen könnte oder rückgängig macht oder neutralisieren könnten. Aber ich habe das Gefühl, das ist zum Verstummen der Leute. Und ich glaube, das bedeutet, dass dadurch Antisemitismus erst recht wiederkommt in Deutschland. Und es gibt Antisemiten in Deutschland. Und dann muss man sofort das benennen, aber nicht für alles Kritik an Israel auch als Antisemitismus. Das darf nicht sein. Man muss unterscheiden zwischen Antisemitismus und Kritik der israelischen Regierung und Verhaltensweise, gerade in dieser Kriegszeit. Die Leute wollen wissen, aber ich finde auch, dass die Medien in Deutschland ganz klar die vertreten, die Macht haben, sei es in Deutschland oder in Israel oder in den USA. Also meistens, zum Beispiel früher, wie oft, wenn ich nach Deutschland kam, habe ich mit Journalistinnen gesprochen, sie suchten mich und andere Palästinenser für Interview. Jetzt ist wie eine Blockade. Unsere Stimme ist nicht zu hören. Also bei jeder Veranstaltung früher war die Presse. Heute, ich mache 40, 50 Vorträge im Jahr in Deutschland. Niemals kommt die Presse, selbst wenn man sie einlädt. Es gibt auch, ich sage es ganz ehrlich, organisierte Gruppen, die versuchen, wenn ich dort auftreten will, die Organisation anzurufen und sagen, lieber fallen lassen, weil eventuell können Leute kommen, die Krawalle machen. Oder das ist gegen Israel. Oder sie darf nicht sprechen, nur mit, zusammen mit einem Israeli muss sie sein. Das ist neu auch. Es gibt Leute, die systematisch versuchen, unsere Stimme zu blockieren. Aber ich weiß ganz genau, es ist nicht nur gegen die Palästinenser gerichtet. Es ist auch gegen Juden gerichtet, die für die Gerechtigkeit eintreten, für das Gute für Israel und Palästina wollen. Die werden auch verdammt und man hat Angst, auch sie, weil sie kritische Menschen sind. Wer sprechen darf, muss im Einklang mit der politischen Linie der Regierung sein. Dann können sie jederzeit kommen. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut.
Die spürbaren Vorbehalte, die Sumaya Farhat Nasser gegenüber palästinensischen Perspektiven in der deutschen Öffentlichkeit wahrnimmt, beschreibt auch die Kulturwissenschaftlerin Sara Al-Bulbeisi ausgehend von ihrer Dissertation in einem Artikel, der 2024 von der Heinrich-Böll-Stiftung veröffentlicht wurde. Sie erklärt, wie sich Tabu und Trauma über Generationen hinweg bedingen. Al-Bulbeisi schreibt, wir hätten es in Deutschland mit Tabus zu tun. Das Schicksal der PalästinenserInnen werde oftmals in der Debatte ausgelassen oder verharmlost. Aussagen wie, die PalästinenserInnen hätten bei der Staatsgründung freiwillig ihr Land verlassen oder verkauft oder Palästina sei früher eh eine unbewohnte Wüste gewesen, wirkten sich, so Al-Bulbeisi, negativ auf die palästinensische Identitätsbildung aus, die seit Generationen von Trauma und Fluchterfahrung geprägt sei. Aus der psychoanalytischen Traumaforschung ist bekannt, dass ein Trauma nicht bloß als die Folgereaktion eines Ereignisses zu betrachten sei, sondern als ein langfristiger Prozess. Für die Bewältigung von Gewalterfahrung sei nämlich entscheidend, wie die Gesellschaft damit umgeht. Wiederkehrende Erfahrungen von Ausschluss und die Missachtung oder das Absprechen der eigenen Wahrnehmung können dabei weitere traumatische Auswirkungen mit sich ziehen. Diskurse, die systemische Gewalt normalisieren oder diese tabuisieren, nennt man symbolische Gewalt und diese könne die bereits tatsächlich erlebten Traumata zusätzlich vertiefen, so Al-Bulbeisi. Wie auch Sumaya Farhat Nasser berichtet, führt die Angst, als antisemitisch oder israelfeindlich bezeichnet zu werden, zu einem Schweigen, das es den hier lebenden PalästinenserInnen erschwert, ihre Erfahrungen und den Schmerz über das erlebte Unrecht zu äußern. Diese Situation belastet nicht nur das eigene Identitätsbewusstsein, sondern auch das Zugehörigkeitsgefühl zur deutschen Gesellschaft.
Ich kann leider jetzt nicht halten, die deutschen Medien zu gucken, weil das tut einfach zu weh. Ich kann nicht glauben, dass die Palästinensische und Araber allgemein so schlimm aussehen lassen und das hat mich wirklich schockiert. Ich dachte immer, dass die deutsche Gesellschaft eine zelebrale, also ganz logische, wahrheitorientierte Gesellschaft und dass sie bereit sind, das Gesellschaft zu brechen durch solche Unwahrheit. Also das war wirklich ein Schock für mich. Dass man nicht richtig die palästinensische Identität, Mitgefühl, auch wenn es einfach Trauer ist, nicht einfach frei ausdrücken kann. Das hat mich wirklich erstmal schockiert, dann von der deutschen Gesellschaft so weggenommen.
Und wie erlebst du es jetzt, seit du in Deutschland bist, palästinensisch zu sein und deine Identität zu zeigen?
Also ich bin deutsch geworden seit 6 Monaten und hat mich richtig gefreut, weil ich kann nach Palästina fliegen. Ja, und ich weiß nicht, das ist richtig von den Palästinensern immer schwierige Situation. Also sie steht immer bei unserem Ausweis staatenlos. Obwohl wir haben ein Land, Palästina, aber sie sagen staatenlos oder ungeklärt. Und das ist richtig unfair.
Würdest du auch Deutschland mittlerweile als auch deine Heimat bezeichnen?
Das ist schwierig. Also vor einem Jahr war meine Antwort ja. Und ich habe nie gedacht, ist es die Meinung hier so stark ist. Aber jetzt, ich habe Angst. Vielleicht, ich bin stark genug, aber ich weiß nicht, wie dann meine Kinder später in der Schule oder sowas. Deswegen gerade weiß ich nicht, ehrlich zu sagen. Besonders, wenn ich mit meinem kleinen Kind draußen bin, will diese Kufia-Schal nicht tragen, weil ich Angst habe, dass ich irgendwas von anderen Leuten dann... Ist mir egal, aber will ich mit ihm das nicht erleben. Aber ich hoffe es, dass später wir sind dann mehr auch mit Freiheit, unserer Meinung auch zu sagen.
Und was gibst du deinem Kind weiter, das jetzt hier aufwächst in Deutschland?
Also Freiheit, Sicherheit, Liebe, Respekt vor anderen Leuten, anderen Religionen. Was ich als Kind wollte, früher, will ich gerne meinen Kindern auch geben.
Also ich bin Palästinenser, klar. Deutschland ist für mich ein sicherer Ort. Also ich liebe Deutschland, aber trotzdem für mich, ich bin angebunden an Palästina. Ich werde einfach irgendwann einfach zurück. Meine Familie sind dort, meine Eltern sind dort. Und ich würde auf jeden Fall hier auch im arabischen und palästinensischen Community viel Austausch damit, also mit denen haben, damit ich einfach dann vielleicht in Zukunft, ja, hoffentlich mein Land wieder aufbauen kann.
Was wünschen Sie sich in der Zukunft für dieses Land und die Menschen?
Zunächst einmal, ich will, dass der Krieg aufhört und niemals, dass wir einander angreifen. Zweitens, dass wir unsere Rechte gegenseitig einander zugestehen. Drittens, Bewegung ist möglich und Treffen ist erlaubt. Viertens, wirklich brauchen wir Therapie, beide Seiten. Und dazu brauchen wir wirklich einen Friedensschluss. Der Konflikt ist die Ursache für das Ganze. Sie und wir sind die Opfer. Das Land gehört allen und wir brauchen einen Staat, einen Platz, wo alle gleichgestellt sind, eine Gesetzgebung, gleiche Rechte. Warum soll es nicht funktionieren? Wir müssen alle Ideologien beiseite legen. Wir brauchen eine Ideologie, die alle einschließt. Gleiche Rechte, gleiche Menschenwürde und Lebensmöglichkeit.
Ja, und zum Schluss, wie hat Ihre Arbeit durch die Jahre Ihr eigenes Verständnis von Identität verändert oder beeinflusst und auch Ihre Sicht auf die israelische Gesellschaft beeinflusst?
Ich glaube daran, es ist möglich, mit Israel Frieden zu schließen. Und ich stehe zu meiner Identität. Ich bleibe, was ich bin. Ich will nicht sein wie die Israelis oder wie die Deutsche. Oder ich bin das, was ich bin. Und niemand ist rein das oder dies. Es sind viele Einflüsse. Und das ist gut. Das bereichert die eigene Identität, wenn ich sehe, was ist bei den anderen. Und deshalb, es gibt nicht eine Identität bei mir. Ich bin viele verschiedene Identitäten, die zusammen das mein Ich ausmachen. Und das ist die Auswirkung von meinem, was ich gelernt habe, mein Leben in Deutschland, meine vielen Vorträge und Begegnungen mit Menschen, die Arbeit mit Israelis, die Arbeit mit Palästinensern, egal, auch in Jordanien oder egal, wo ich gehe. Man muss offen sein, dass eine Identität auch wächst und gedeiht und reift. Und ja. Vielleicht muss man dann erst 76 Jahre alt werden, aber man muss es den anderen sagen, damit es eher reift.
Die Einstellung von Sumaya Farhat Nasser ist ein Hoffnungsschimmer auf eine Zukunft, die alle Menschen im Land Israel-Palästina einschließt. Der Dialog und das Zuhören sind essentiell, um einander das gegenseitige Leid anzuerkennen. Auch in Deutschland muss es mehr Räume geben, die allen betroffenen Seiten gerecht werden und auch palästinensische Stimmen vertreten. Ich hoffe, dass dieser Beitrag für das Schicksal der palästinensischen Bevölkerung in Palästina und vor allem auch hier in Deutschland sensibilisiert und dazu ermutigt, den Dialog zu suchen, Tabus zu hinterfragen und Brücken zu bauen. Grundlage dieses Features sind unter anderem Quellen von Amnesty International, Save the Children, Human Rights Watch, Deutschlandfunk, BBC sowie UN-Berichte. Damit wären wir am Ende unserer heutigen Campusfunk-Sendung angelangt. Das Thema: die Sehnsucht nach einer verlorenen Heimat. Palästinensische Identität in Deutschland zwischen Trauma und Tabu. Die Sendung ist als Audiowerkstück im Rahmen meiner Bachelorarbeit im Fach Medienwissenschaft an der Universität Tübingen entstanden. Ganz herzlich bedanke ich mich bei allen InterviewpartnerInnen für die Offenheit und vor allem bei Sumaya Farhat Nasser für ihre Zeit. Außerdem geht ein großes Dankeschön an die musikalische Gruppe Jaffa Trio aus Tübingen, deren Musik ich verwenden durfte. An den Reglern saß heute Valentin Sturm, Redaktion Ulrich Hägele. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Weitere Infos gibt es auf unserer Homepage unter mikro-europa.de. Am Mikrofon war heute Katharina Mansour. Danke fürs Zuhören und bis bald.